Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Höchste Ehren für Hochhäuser. Wir stellen den Gewinner des Internationalen Hochhauspreises vor und sprechen darüber, wie nachhaltig die Wolkenkratzer eigentlich sind. Außerdem gehen wir gemeinsam mit dem Foto- und Videokünstler Tobias Ziloni schon mal durch seine Ausstellung Dark Data im Martha Herford, die morgen eröffnet wird. Und wir schauen uns an, wie die Bildungsstätte Anne Frank auf Social Media über Antisemitismus aufklären will. Spektakulär, schillernd und waghalsig schrauben sie sich in den Himmel. Hochhäuser aus 4 Kontinenten waren im Endspurt um den mit 50.000 Euro dotierten Internationalen Hochhauspreis. Alle 2 Jahre wird er im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt verliehen, jetzt schon zum 10. Mal. Es gibt aber nicht nur Geld für die Gewinner, sondern auch reichlich Ehre und eine Rede in der Paulskirche. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau hat sich die Preisträgerarbeit und die Nominierungen noch mal gründlich angesehen. Aber erstmal, ist dieser Preis eigentlich wirklich bedeutend?
Also er ist auf jeden Fall inzwischen ziemlich angesehen. Das liegt interessanterweise gar nicht an der gar nicht so großen Preissumme. Das sind so 57.000 Euro. Also das sind nicht mal die Modellkosten bei den meisten Architekturbüros. Das ist wirklich nicht relevant. Sondern das, was wirklich relevant ist, dass dieser Preis eben nicht für Höhenmeter vergeben wird, sondern es beginnt das am nachhaltigsten ist. Und insgesamt wirklich einen Blick in eine Zukunft wirft, die ja zunehmend von den Folgen des Klimawandels geprägt sein wird und ja jetzt schon ist.
Und inwiefern entspricht der Gewinner jetzt diesen Kriterien?
Ja, das ist das Projekt Quay Quarter Tower aus Sydney, entworfen von einem Kopenhagener Büro, 3XN. Und ja, das ist wirklich eine ganz phänomenale Sache. Die haben nämlich einen alten Turm genommen aus den 70er Jahren. Für Hochhäuser ist das quasi großväterlich. Und sie haben diesen alten Turm genommen, haben den stehen gelassen und haben daneben einen neuen Turm gebaut und haben das Ganze mit einer gemeinsamen Fassade versehen und dann außerdem noch mit 13 Geschossen obendrauf. Das heißt, sie haben nicht nur die ganzen Materialien, die in dem Altbau drin steckten, bewahrt, was ganz, ganz zentral ist. Baumüll ist eine der schlimmsten Umweltsünden überhaupt. Das Zweite ist, es war technisch ungeheuer aufwendig und zwar einfach deswegen, weil ja der alte Turm schon stand. Der neue Turm, der daneben gestellt wurde, muss sich erstmal setzen. Erst dann kann man die beiden Sachen verbinden miteinander. Und dann erst hat man oben drauf gebaut.
Und ist denn so ein Weiterbau auch, lohnt sich das überhaupt?
Kommerziell lohnt sich das teilweise. Also ganz klar ist, das ist ein kapitalistisches Projekt, was da in Sydney entstand. Das heißt, es hat sich auch wirtschaftlich gelohnt. Das kann man einfach voraussetzen. Das liegt einfach an den immens erhöhten Materialpreisen. Dazu kommen die Planungskosten, die, wenn man genau plant, ja sehr viel einfacher sein können, weil man ja schon ein bestehendes Gebäude hat. Wenn dieses Gebäude den Funktionen entspricht, die man haben will, dann lohnt es sich, das einfach weiter zu benutzen. Und das ist eben sehr auffällig, dass nicht nur dieses Projekt, sondern noch mindestens ein weiteres ganz ähnlich argumentiert hat, nämlich ein Gerichtshof in Singapur, der ein ebenfalls existierendes achteckiges Hochhaus weiter benutzt hat, ergänzt hat um ein zweites Hochhaus. Dann hat man davor noch so richtige Veranden gestellt mit ganz großen Grünanlagen, sodass die einzelnen Gerichtshöfe auch angenehm zu benutzen sind. Also schon dieses Grün vor dem Haus ist ja eine sehr singapurische Angelegenheit, aber es ist eben auch sehr spannend. Und das entscheidende Argument war dabei, erstens, wir können den Platz besser benutzen und zweitens, wir haben kurze Wege.
Jetzt ist ja das Land des Hochhausbaus China, aber unter diesen 5 Finalisten war jetzt gar kein chinesisches Projekt.
Ja, das hat angeblich was damit zu tun, dass aus China keine Projekte richtig eingereicht werden konnten, weil das Land eben sich in der Covid-19-Krise so abgesperrt hat. Aber wenn man sich das dann mal genauer anguckt, stimmt das nicht so ganz. Also immerhin 9 von den 34 zuletzt nominierten Arbeiten kommen aus China. Was aber spannend ist, dass von diesen 9 Arbeiten sind überhaupt nur 2 von chinesischen Architekten. Ganz anders sieht es beispielsweise bei den USA aus. Bei denen sind von den 8 eingereichten Arbeiten oder 8 nominierten Arbeiten zuletzt nur 2 von nicht-amerikanischen Büros. Und ganz ähnlich sieht es aus bei Projekten aus dem Nahen Osten. Die sind praktisch immer von, in Anführungsstrichen, westlichen Architekten gebaut. Und da zeigt sich dann einfach offensichtlich doch noch ein erheblicher Kompetenzvorsprung. Dass man im Westen viel mehr nachdenkt darüber, welche Folgen hat denn der Klimawandel? Welche Folgen hat es, wenn ein Haus vielfältige Nutzungen hat? Und weil es ganz unterschiedliche Bedingungen erfüllen muss, bis in dahingehend, dass man im Westen offensichtlich inzwischen mehr darüber nachdenkt, interessanterweise, was bedeutet eigentlich Platzmangel? Und es gibt ein ganz tolles Projekt, auch unter den letzten 5 Finalisten aus Vancouver. Das ist ein dreieckiges Grundstück, angeblich wirklich nur 30 auf 30 Meter groß. Und das schraubt sich regelrecht hoch, damit man nämlich direkt neben einer Autobahnzufahrt bauen konnte und immer die 30 Meter nötigen Abstand zur Autobahnzufahrt erreichen konnte. Und oben hat man ein ganz normales Hochhaus, das, ja, es schraubt sich richtig hoch. Das sieht zuerst mal unglaublich poppig aus und man denkt sich, mein Gott, ist das modisch? Nee, es ist ganz funktional, weil auch noch dieses winzige Stückchen Stadt in Vancouver konnte benutzt werden dadurch.
Und Deutschland spielt gar keine Rolle bei diesem Wettbewerb?
Ja, im Großen und Ganzen nicht. Es waren immerhin zwei Frankfurter Arbeiten mit unter den zuletzt Nominierten, aber eigentlich spielt Deutschland da keine Rolle. Aber es ist auch da interessant, wenn man genauer hinguckt, weil deutsche Büros spielen durchaus eine Rolle. Und die sind in ihrer Kompetenz international offensichtlich sehr gefragt, obwohl ja in Deutschland aus historischen Gründen und aus emotionalen Gründen das Hochhaus bis jetzt geradezu als ikitigit und als amerikanisch gilt. Was an sich vollkommen falsch ist, aber das ist ja egal. Das ist schon auffällig, wie viele deutsche Büros überhaupt in diesem Wettbewerb beteiligt sind.
Europa ist ja recht dicht bebaut. Braucht man denn da überhaupt Hochhäuser?
Also sie lohnen sich auf jeden Fall. Das kann man bei einem der tollsten Projekte überhaupt, ich finde, die wären absolut preiswürdig gewesen, sehen. Das ist die Triple Towers in Wien, direkt am Donaukanal gebaut. Und das ist wirklich phänomenal. Das sind nämlich drei Türme, die nebeneinander stehen, verbunden werden durch eine Sockelzone, in der finden lauter gesellschaftliche Nutzungen statt. Also von Cafés über Kindergärten, über Sportanlagen etc. Darüber diese drei Wohntürme, die alle so gestaltet sind in den Grundrissen, dass man dort Büros und Wohnungen oder Büros oder Wohnungen unterbringen kann. Das heißt, das ist völlig flexibel. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Planungsaufgabe, weil Büros und Wohnungen haben ganz unterschiedliche Anforderungen, auch in Österreich. Und diese Flexibilität, das ist genau das, was die Zukunft braucht. Deswegen, Hochhäuser sind möglich, wo man sie unterbringen kann, wo sie richtig stehen, wo sie ökonomisch sich lohnen. Ja, und wo man wirklich was Neues erreichen kann damit.
Nikolaus Bernau, also über das Hochhaus des Jahres 2022. Es steht in Sydney neben der Oper, aber Sie müssen gar nicht so weit reisen. Die Finalisten des Best High Rises 2022-23, dem Internationalen Hochhauspreis, sind auch in einer Ausstellung im Frankfurter Museum Angewandte Kunst zu sehen, bis zum 22. Januar. Die English National Opera verlässt London. Der Grund ist, sie gehört zu den Kultureinrichtungen in der britischen Hauptstadt, die nicht mehr durch den Arts Council England finanziert werden sollen. Die konservative Regierung will nämlich mehr die Regionen fördern und nicht alles Geld in die Hauptstadt fließen lassen. Was diese Maßnahme für Folgen hat, berichtet Gabi Biesinger aus London.
Die Oper The Yeoman of the Guard um die königliche Leibwache, die im Tower auf London angesiedelt ist, gilt als die düsterste Oper von Gilbert und Sullivan. Sie hatte vergangene Woche im Kolosseum in London Premiere. Vielleicht war das schon eine dunkle Vorahnung für die Nachricht, die das Ensemble der English National Opera, kurz ENO, wenige Tage später traf. Das Arts Council England streicht dem Opernhaus die komplette Förderung von zuletzt 12,6 Millionen Pfund. Das ist ein Drittel der Finanzierungsgrundlage. Auch andere bekannte Kultur- und Schauspielstätten in London, wie das Donmar Warehouse, das Gate Theatre in Notting Hill, das Hampstead Theatre und das Barbican, verlieren ihre Finanzierung. Andere, wie das National Theatre oder die Serpentine Galleries, trifft der Rotstift mit Kürzungen. Stattdessen wird künftig mehr Geld in Kultureinrichtungen außerhalb der dominanten Hauptstadt gepumpt. Insgesamt 16 Millionen Pfund steuerfinanzierter Subventionen sollten nach Vorgabe des Kulturministeriums aus London abgezogen werden. Das ist ein Fünftel des Etats, der bisher in die Metropole floss. Nicholas Sirota vom Arts Council England, das die Gelder zuteilt, erklärt die Philosophie.
Wir investieren das Geld woanders, damit so viele Menschen wie möglich in ganz England Freude an künstlerischer Kreativität haben können, damit man Kultur vor der Haustür erleben kann.
Insgesamt werden englandweit in den kommenden Jahren 990 Institutionen vom Arts Council gefördert. Zu den Profiteuren gehört etwa die Alphabetisierungsstiftung Grimm und Co. in Rotherham, die Kinder ermutigt, eigene Geschichten zu schreiben. Molly Moon's Fantasy. Gefördert wird künftig auch das inklusive Para-Orchestra aus Bristol, in dem Profis mit und ohne Behinderung gemeinsam musizieren. Langjährige Beobachter der britischen Kulturszene sprechen von einem schwarzen Tag für London und der größten kulturellen Mittelumwälzung, die sie in dieser Hinsicht je erlebt haben. Die konservative Regierung hat sich unter dem Begriff Leveling Up die Stärkung der Infrastruktur in den Regionen auf die Fahne geschrieben. Und das bezieht sich offenbar nicht nur auf den Bau von Straßen, Bahntrassen oder Häusern. Dabei fragen sich viele, warum es gerade Einrichtungen wie die moderne English National Opera trifft, die etwa mit Aktivitäten bei TikTok am Puls der Zeit agiert. Die INO rühmt sich, ein besonders diverses und junges Publikum anzusprechen. Unter 21-Jährige kommen umsonst rein. Während der Corona-Lockdowns entwickelte die INO gemeinsam mit Fachleuten Breathe, ein Fürsorgeprogramm für kurzatmige Corona-Erkrankte, die wieder zu Atem kommen sollten. Stuart Murphy ist der scheidende Geschäftsführer der INO. Er bemüht sich, die Finanzkürzungen als Chance zu sehen.
Natürlich ist das hart und ich fühle mit dem Arts Council, dass diese Entscheidungen treffen musste. Aber ich denke, große Kunstinstitutionen müssen dynamisch sein und sich ständig verändern, sich den Bedürfnissen des Publikums anpassen. Wer sich nicht verändert, überlebt nicht. Sie haben erkannt, wie flexibel wir sind und sind wohl der Meinung, wenn jemand auch mit einem neuen Modell erfolgreich sein kann, dann sind wir das.
Different model. We believe the INO is
Verteilt auf die kommenden 3 Jahre erhält die INO eine Übergangsfinanzierung von 17 Millionen Pfund, um sich außerhalb von London neu zu erfinden, vermutlich in Manchester. Und das wäre für Stuart Murphy auch nicht der Untergang des Abendlandes.
17
Millionen Pfund sind enorm viel Geld. Die Londoner Kulturblase hält einen Umzug nach Manchester vielleicht für den Abstieg in die Hölle. Aber wir treffen dort auf jede Menge Kultureinrichtungen, die schon toll sind. Ich selbst stamme aus Leeds und finde absolut, große Kultur sollte nicht immer nur in der Hauptstadt spielen.
That the arts shouldn't just be contained in the capital.
Die English National Opera verlässt London. Gabi Biesinger berichtete. Dark Data heißt eine Einzelausstellung mit Arbeiten des Fotografen und Videokünstlers Tobias Ziloni, die ab morgen im Museum Martha Herford zu sehen ist. Der 1973 in Wuppertal geborene Künstler ist seit diesem Jahr auch Professor für Fotografie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und er hat international bereits zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen gehabt. Vor einem Jahr zum Beispiel hat ihm das Museum Folkwang in Essen seine erste große Retrospektive gewidmet. Jetzt also Dark Data im Martha Herford und ich freue mich jetzt mit Tobias Ziloni verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ihre Bilder zeigen ja häufig Menschen in ihrem Umfeld in scheinbar alltäglichen Situationen. So haben Sie 2016/17 zum Beispiel die LGBTQ-Szene in Kiew porträtiert, wie Sie ja überhaupt viel Jugendliche und junge Leute begleiten und zeigen. Wie bauen Sie denn da den Kontakt zu diesen Menschen auf?
Ja, das ist natürlich immer unterschiedlich, je nach Ort. Und das sind da natürlich nicht immer nur junge Leute. Aber zum Beispiel jetzt bei meinem neuen Projekt, also das heißt Watching Television in Narva. Narva, eine Stadt in Estland. Da gibt es so eine Künstlerinnenresidenz. Da war ich zwar nicht zu Gast, aber da bin ich hingegangen und habe da einen jungen Mann kennengelernt, der da arbeitet, der da sozusagen aufpasst und Führungen macht und so. Und im Endeffekt ist er und seine FreundInnen sind unter anderem dann die ProtagonistInnen in meinem Video geworden. Also daraus hat sich das dann so ergeben.
Wie kommen Sie denn überhaupt auf diese Orte und Themen, die Sie da beschäftigen? Sie haben ja auch dieses Jahr die Arbeit Wolfen fertiggestellt, die basiert auf Recherchen zur DDR-Filmfabrik Orwo. Was interessiert Sie zum Beispiel an so einer alten Filmfabrik?
Das Projekt Wolfen ist natürlich, wenn man jetzt meine Arbeit so anguckt, der letzten Jahre, ist ein bisschen ungewöhnlich, weil sie zum einen so sehr in die Vergangenheit reicht, also in diese Fabrik, die es natürlich seit 30 Jahren mehr oder weniger nicht mehr gibt, aber auch in die Zukunft, weil ich so eine Art fiktives Archiv für die Zukunft angelegt habe. Und habe meine Gesprächspartnerinnen waren da vor allem Frauen, die da früher gearbeitet haben. Sozusagen auch eine andere Altersgruppe als sonst in meinen Projekten. Ich war eingeladen von verschiedenen Institutionen und konkret von dem Festival Osten in Bitterfeld-Wolfen. Und ich als Fotograf habe mich natürlich für diese Filmfabrik interessiert, weil ich habe ganz früher auch auf Orwo-Material, also auf Fotopapier noch geprintet und habe mich natürlich auch gefragt, was gibt's eigentlich noch von dieser Fabrik, was ist da übrig geblieben? Und das andere war, dass dieses Festival sich auch mit der, sagen wir mal, Tradition oder Geschichte des Bitterfelder Weges auseinandergesetzt hat. Also mit dieser Idee, dass SchriftstellerInnen in die Fabrik gehen oder über das Arbeitsleben schreiben, wie zum Beispiel Christa Wolf oder andersrum, ArbeiterInnen anfangen zu schreiben oder auch Kunst zu machen, zu fotografieren. Und Ich bin so ein großer Fan von Wolfgang Hilbig schon immer gewesen, irgendwie schon seit den 80er Jahren eigentlich. So dass das für mich so mehrere Dinge da waren, wo ich gesagt habe, das interessiert mich, da möchte ich gerne ein Projekt machen.
Und was hat Sie damals nach Kiew gezogen? Das war ja zu der Zeit, als der Donbass schon von den Russen besetzt war. Wie sind Sie da hingekommen?
Genau, das war die Zeit nach dem Maidan, nach dem Sturz des Regimes durch diese Proteste. Aber natürlich auch nach der Annexion der Krim und ja, der Besetzung ist also sozusagen ein Angriff auf die Donbass-Region durch pro-russische Truppen. Das war ja damals noch eine eher verdeckte Kriegsführung durch Russland. Aber konkret habe ich bei einem Workshop in Dortmund eine Frau kennengelernt, Tascha aus Kiew, die Teil der, die ist Künstlerin, aber auch Teil der Partyszene da war und die mich sozusagen eingeladen hat nach Kiew und mir dann auch sehr geholfen hat. Die ist auch, gibt es auch ein Interview mit ihr in dem Buch, was dazu erschienen ist. Das war 1916. Da habe ich irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, was ist Europa? Was irgendwie eine offensichtliche Frage ist, aber auch eine schwierige Frage oder zumindest eine schwer zu beantwortende Frage. Und damals habe ich gedacht, in der Ukraine geht es genau um natürlich auch um so eine Frage. Was möchten die Menschen in der Ukraine? Was ist für sie Europa? Natürlich nochmal krasser auch für die Leute, die ich dann da fotografiert habe, ne, oder die ich getroffen habe.
Jetzt gibt es ja die Stadt Kiew und auch das Land so gar nicht mehr. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie diese Fotos jetzt sehen?
Also natürlich gibt es Kiew und das Land Ukraine weiterhin. Aber es hat sich natürlich stark verändert. Also ich war natürlich jetzt seit Beginn des Krieges nicht mehr da, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die noch da sind oder die geflüchtet sind. Ich verbinde natürlich das, was ich damals erlebt habe, mit dieser Stadt und lese. Aber natürlich auch, wenn ich jetzt Nachrichten lese oder Geschichten höre oder mir Leute was erzählen, verbinde ich das natürlich mit meiner Erfahrung von damals. Aber die Situation hat sich natürlich radikal verändert. Zum Beispiel endet mein Video mit einem Kriegsflugzeug, was über Kiew fliegt. Und es war fast wie so eine Art Vorahnung eigentlich dieses offenen Konflikts, ne, dieser offenen Aggression Russlands.
Ist das auch was in dem Titel so ein bisschen mitschwingt, dass es auch fast so unheimliche Vorahnungen geben kann? Oder was bedeutet Dark Data?
Genau, also ja, mit den Vorahnungen bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Das kann man nachträglich immer gut sagen. Natürlich geht es in meinen Arbeiten immer um solche Themen, die wir gerade besprochen haben. Ne? Also so das Fernsehen in Narva, da hat die Regierung direkt nach Beginn des Krieges die russischen Nachrichtensender verboten, damit die russischsprachige Teil der Bevölkerung nicht weiter dieser Propaganda ausgesetzt ist. Aber es geht natürlich in meinen Arbeiten auch immer darum, wie viel kann man überhaupt sehen, verstehen, einordnen und welche Rolle spielen da Bilder? Was ist sozusagen überhaupt sichtbar und was ist auch gleichzeitig immer verborgen? So, und das kann man auf so einer ganz, wie soll ich sagen, einfach so eine Frage von hell und dunkel, Belichtung oder nicht belichteten Foto oder von Nacht und Tag sich denken, aber natürlich auch auf vielen anderen Ebenen. Was wissen wir zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine und was nicht? Die Leute gucken ja da Fernsehen, die ich filme und reden darüber. Was ist sichtbar und was nicht? Und was man natürlich gleichzeitig sieht, ist jede Menge andere Gewalt, auch wenn der Krieg sehr präsent ist in der Arbeit. Aber man sieht auch Werbung, man sieht amerikanische Filme, die russisch gedubbt sind mit estnischen Untertiteln, wo einem immer wieder auch die Gewalt auffällt, die wir sozusagen da im Fernsehen sehen.
Sie sind ja seit diesem Jahr auch Professor für Fotografie in Hamburg. Was wollen Sie denn Ihren Studierenden mitgeben? Gibt es da so einen Grundsatz, der Ihnen, Tobias Ziloni, besonders am Herzen liegt?
Ja, also ich habe ja wirklich gerade erst angefangen. Aber ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn man, die arbeiten ja auch nicht alle mit Fotografie da. Das ist mir auch eigentlich wichtig. Ne? Die Leute können ja machen, was sie wollen. Die können gerne Videos machen oder Performance oder Texte schreiben. Aber dass man so diese Reflexion des technischen Bildes, also der Fotografie, mitdenkt. Was bedeuten Bilder in unserem Leben privat, aber auch in der Öffentlichkeit? Und wie verändert sich auch unser Verhältnis dazu? Und wie verändert sich das Verhältnis der Bilder zu der vermeintlichen Realität? Kann man das überhaupt noch auseinanderhalten? Also ich denke, das sind so Fragen, die man mitdenken muss, wenn man heutzutage Fotografie unterrichten möchte.
Und die Sie ja auch in Ihren Arbeiten eigentlich quasi mitreflektieren.
Genau, das hoffe ich zumindest. Also es gibt ja auch diese Arbeit jetzt hier in Herford zu sehen, die heißt Herzbank. Da geht es um den Mord an der maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia, aber auch um Dinge, die sie recherchiert hat und wo sie zum Beispiel Ölschmuggel, Korruption in Malta. Und der ganze Film ist durch ein Teleskop gefilmt. Also ich habe die Tankerschiffe gefilmt, die 20 Kilometer vor Malta, vor Anker liegen. Und manchmal, wenn man nachts durch so ein Teleskop filmt, sieht man einfach nur noch Rauschen. Also es ist entweder das Rauschen der Kamera oder das Rauschen des Meeres. Und irgendwann kommt man immer wieder an diesen Punkt, dass einem klar ist, wir sehen eigentlich sehr wenig. Oder das, was wir sehen können, oder was das, was wir an Wissen mit dem, was wir sehen, verbinden können, das auch immer wieder begrenzt ist.
Tobias Zilloni, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Und die Ausstellung Dirk Data im Martha Herford wird morgen eröffnet und ist dann bis zum 16. April zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Schlamm heißer Quellen in der Toskana haben italienische Archäologen einen spektakulären Fund gemacht. Die Forscher entdeckten mehr als 20 Bronzestatuen aus der Zeit der Etrusker und der Römer. Jörg Seiselberg.
Den guten Zustand der Funde erklärt Projektleiter Jacopo Taboli damit, dass die Statuen über 2000 Jahre lang unberührt im warmen Thermalwasser gelegen haben. Laut Taboli handelt es sich um den bislang größten Fund von Bronzestatuen aus der Etrusker- und Römerzeit in Italien. Die Statuen stellen nach Angaben des italienischen Kulturministeriums Gottheiten der Etrusker dar. Die Thermalquelle sei später von den Römern als Heiligtum verehrt worden. Bei den Ausgrabungen im Süden der Toskana, die seit 3 Jahren laufen, sind nach Angaben der Verantwortlichen auch rund 5000 Gold-, Silber- und Bronzemünzen gefunden worden.
Für den Europäischen Filmpreis ist Meltem Kaptan als beste Schauspielerin nominiert worden. Das gab die Europäische Filmakademie bekannt. Die Comedienne ist für ihre Rolle in Andreas Dresens Film Rabia Kurnas gegen George W. Bush vorgeschlagen. Zu Kaptans Konkurrentinnen zählen Lea Seydoux und Penelope Cruz. Als bester europäischer Film sind 5 Titel im Rennen. Corsage von der österreichischen Regisseurin Marie Kreuzer über Kaiserin Sissi, die Satire Triangle of Sadness von Ruben Östlund, der im Iran spielende Thriller Holy Spider von Ali Abbasi, das Jugenddrama Close von Lucas Dont und die Familiengeschichte Alcaraz, die letzte Ernte von Carla Simon. Der Europäische Filmpreis soll am 10. Dezember im isländischen Reykjavik verliehen werden. Der Bundesbeauftragte für jüdisches Leben in Deutschland, Klein, ruft anlässlich der Aktionswochen Antisemitismus stoppen zu mehr Einsatz gegen Judenfeindlichkeit auf. Er machte in Berlin darauf aufmerksam, dass antisemitische Straftaten im vergangenen Jahr um fast 1/3 zugenommen hätten. Das sei der höchste Stand seit Beginn der Erfassung. Über die Straftaten hinaus habe Antisemitismus aber viele Gesichter, betonte Klein. Auch in der Hochkultur seien erneut die Grenzen dessen verschoben worden, was sagbar und zeigbar sei.
Die Documenta 15 hat uns auch vor Augen geführt, wie global verbreitet Antisemitismus als Code ist, gerade auch in Kreisen, die sich als progressiv verstehen. Die Dämonisierung Israels gilt in weiten Kreisen als woke, als besonders bewusste und politisch sensibilisierte Haltung. Doch wenn die Welt in einfache Schwarz-Weiß-Bilder eingeteilt wird, in gut und böse Spalten, landet diese Demokratie im Nahen Osten bei vielen auf der falschen Seite.
Felix Klein, Bundesbeauftragter für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. One for You, One for Me war Carmelo La Biondas erster großer Hit. Jetzt ist er im Alter von 73 Jahren gestorben. Das berichteten Spiegel Online und italienische Medien, die sich auf Familienmitglieder des Musikers berufen. Carmelo La Bionda und sein Bruder Michelangelo gelten als Pioniere des Italo-Disco, eine von einfachen Melodien geprägte elektronische Tanzmusik. Nachdem One for You, One for Me Ende der 70er Jahre die Charts gestürmt hatte, gründeten die Brüder ein Studio in Mailand, in dem unter anderem Ray Charles, Robert Palmer und Depeche Mode arbeiteten. Sie produzierten auch den Hit Vamos a la Playa des Italo-Disco-Duos Rigera.
Wie wir aussehen oder körperlich sein wollen, das ist so gut wie gar nicht denkbar ohne all die gesellschaftlichen Werte und Normen, mit denen wir leben. Unsere Körper sind dementsprechend politische und gesellschaftliche Projektionsflächen. Und wie sich das wiederum in der Kunst spiegelt, zeigt jetzt das Sprengel-Museum Hannover, das Arbeiten von 7 Künstlerinnen und Künstlern aus den letzten 50 Jahren versammelt hat. Körper in Gesellschaft heißt die Schau und Annette Schneider hat sie schon gesehen.
Hattest du nicht die 28?
Ich hatte die 26, ich glaube, Pamela hatte die. Das ist eine 26.
Ja. Die soziale Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Wer oben ist, gibt sich zwar gern tolerant, doch um Obdachlose wird ein Bogen gemacht. Lebensentwürfe, die vom vermeintlich Normalen abweichen, werden beargwöhnt. Rassistische oder antisemitische Übergriffe gehören zum Alltag. All dies hatte Kurator Julius Osman im Hinterkopf, als er seine ungewöhnlich konzentrierte Ausstellung entwickelte, in der auch 26 cm hohe Plateauschuhe eine Rolle spielen werden und die auf unterschiedliche Weise bewusst macht, der menschliche Körper ist immer auch politisch.
Weil wir eben immer noch nicht dort angekommen sind, dass sich jeder so bewegen kann, wie er gerne möchte. Jeder Mensch ist immer noch davon betroffen, dass ihm gespiegelt wird, dein jetziges Auftreten ist entweder sehr gut oder sehr schlecht. Es geht ja in beide Richtungen. Nicht nur schlechtes Auftreten wird bestraft, Gutes wird auch belohnt.
Da ist der Kampf um die eigene Sexualität, das eigene Selbstverständnis. Jürgen Klauke etwa inszenierte sich mit weiß geschminktem Gesicht, weit geöffnetem, fellbesetztem rotem Gehrock, vor dem Unterleib eine gewaltige Stoffvulva. Transformer heißt die Fotoserie, die wirkt, als sei sie angesichts aktueller Genderdebatten entstanden. Dabei ist sie 50 Jahre alt. Da war Klauke Ende 20 und empörte mit seiner Zerschlagung gängiger Geschlechterrollen das bürgerliche Publikum.
Er ist Vorreiter einer damals in Deutschland erstarkenden Schwulenszene, die sich damit beschäftigt, ihre Identität ausleben zu dürfen. Und da beginnt er als junger Künstler, sich in Kostüm mit verschiedenen Attributen an seinem Körper sozusagen selbst klar zu outen, wer er ist, zu was er steht.
Selbstverständlich ist das bis heute nicht. Ein anderes Thema, der Körper und Krieg. Bernhard Schulze thematisierte ab Mitte der 50er Jahre die Bedrohung des Menschen durch Krieg und Umweltkatastrophen. Oder Gewalt gegen Frauen. Alexandra Birken beschäftigt sich in ihren Objekten und Installationen seit Jahren mit dem männlichen Blick auf die Frau. Trolley 2 ist ein fast 4 Meter langes und 2,60 Meter hohes Stahlgerüst mit einer Holzplanke in der Mitte. Darauf liegt ein gerundetes Objekt, das entfernt an einen brutal zugerichteten, verstümmelten Frauentorso erinnert.
Eine Sexpuppe, die Alexandra Birken aus Bronze nachgegossen hat. Aber sich hier vorstellen zu müssen, dass das ein weiblicher Körper ist oder dass jemand auf die Idee kommt, wenn ich ihm das beschreibe, oh Mensch, da muss es sich ja um eine Frau handeln und Mensch, ich hätte Lust, dort irgendwie ja, Geschlechtsverkehr mitzuhaben. Das ist eine so abstrakte Vorstellung für uns, dass wir das eigentlich kaum fassen können. Und doch werden diese Sexpuppen am Fließband verkauft.
Die Zurichtung des Körpers durch gesellschaftliche Gewalt, durch vorherrschende Normen und Vorurteile, der Kampf um Selbstbehauptung. Die Arbeiten rücken in den Blick, was unsere Zeit noch immer ausmacht. Dazu gehören ganz besonders Boris Mikhailovs großformatige Fotografien von Menschen im öffentlichen Raum in Berlin, die sichtbar nicht zu den Gewinnern des Systems gehören. Gleich einem politischen Programm hängte Kurator Julius Osman die Bilder so hoch, dass man zu den auf Bänken sitzenden Menschen aufblicken muss.
Diese Mentalität, sich zurückzuziehen oder sich hinter Mauern zu verstecken, funktioniert im öffentlichen Raum nicht. Wir müssen dort sehenden Auges damit klarkommen, dass es Menschen deutlich schlechter geht als mir vielleicht. Und dieses immer wieder vor Augen führen, dass ich momentan in einer guten Position bin und dafür sorgen sollte, dass andere auch in eine gute Position kommen, das ist für mich das Wichtige an der Straße.
Was, wenn plötzlich alle Menschen gleich wären, zumindest erst einmal gleich groß? Wenn sich alle auf Höhe der Größten begegnen würden und niemand mehr auf einen anderen Menschen herabgucken könnte? Die Ausstellung macht es möglich. In einem Regal liegen 60 Paar unterschiedlich hohe, mit Kreppbändern versehene Plateauschuhe des Künstlers Hans Hämmert. Sie lassen die Benutzer auf 2 Meter anwachsen, sodass sich alle auf Augenhöhe begegnen. Noch etwas unsicher macht die wissenschaftliche Mitarbeiterin Susanne Schöneich auf 26 cm hohen Sohlen den Anfang.
Boah. Frau Schöneich.
Das ist so krass.
Überlebensgröße.
Ich bin größer als du. Ich glaube, das hat man nicht nochmal in seinem Leben. Wenn man nicht irgendwie annähernd 2 Meter normal groß ist, dann ist das ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann.
Und die Ausstellung Körper in Gesellschaft im Sprengelmuseum Hannover ist bis zum 12.02. zu sehen. Wenn der Nachwuchs Zeit mit Social-Media-Kanälen wie Instagram oder TikTok verbringt, muss das nicht immer schlecht sein, wenn man etwa an das Lesefieber denkt, das die Influencer auf BookTok auszulösen vermögen. Oder wenn es darum geht, junge Leute für das Thema Rechtsextremismus zu sensibilisieren. Da haben SWR und BR schon mit dem Projekt Ich bin Sophie Scholl Erfahrungen gesammelt, bei dem eine Schauspielerin kurze Einblicke in das Leben der Widerstandskämpferin gab. Die Idee wurde gelobt, die Umsetzung war wohl nicht so ganz gelungen. Vielleicht macht es ja die Bildungsstätte Anne Frank besser. Sie unternimmt einen Anlauf auf Social Media, über Antisemitismus aufzuklären. Wie die Kampagne aussieht und wer dabei mitmacht, berichtet unser Korrespondent Axel Schröder.
Wer nicht auf TikTok unterwegs ist, wird Keshet.de und Rufit nicht kennen. Die beiden sind sogenannte Creatorinnen oder Creator. Sie produzieren kurze Videos auf Social Media und haben eine erstaunliche Reichweite. Und sie sind Teil der Kampagne gegen Antisemitismus der Bildungsstätte Anne Frank.
Ich finde, TikTok ist ein ganz wichtiges Medium in dem Sinne, als dass man Jugendliche damit einfach total gut erreicht und dass man eben auch mehr Leute erreicht, als man sie eben beispielsweise auf Instagram oder auf anderen Social-Media-Kanälen erreichen würde, weil der Algorithmus einfach dafür sorgt, dass man vielen Menschen vorgeschlagen wird, Menschen, die einem noch gar nicht folgen, die eben den eigenen Content eigentlich noch überhaupt nicht kennen.
Hinter Keshet.de steckt Rosa Jelinek, Aktivistin des queeren jüdischen Vereins Keshet mit Sitz in Berlin. Und hinter dem TikTok-Namen Rufit steckt Rafid Kabir. Er ist in der Klimaschutzbewegung aktiv, spricht in seinen Videos über aktuelle politische Themen und positioniert sich dabei immer wieder klar gegen Rassismus und Antisemitismus.
Mir geht es halt eben darum, dass da auch ein bisschen Unterstützung kommt, ne, von der Stiftung und ich das nicht alleine mache wie bisher. Und das war das Angebot der Stiftung.
6 TikTokerinnen und TikToker machen mit bei der neuen Kampagne. Die sei entstanden, weil antisemitische Hetze über Social Media immer öfter ganz offen, zum Teil aber auch ganz subtil und über Codes verbreitet wird, die nicht jeder und jede Jugendliche sofort als antisemitisch oder neonazistisch erkennen kann, erklärt Daniel Jerry von der Bildungsstätte Anne Frank. Wer hinter seinen TikTok-Kommentar 2 gezackte Blitz-Emojis hintereinander setzt, hat nichts mit Gewittern im Sinn, sondern drückt seine Sympathie für die SS des nationalsozialistischen Deutschlands aus, so Daniel Jerry.
Dann habe ich noch ein paar weitere Beispiele, wie eigentlich der Antisemitismus auch in den Kommentarspalten aussieht, dass dann in Anführungszeichen Witze gemacht werden oder in Anführungszeichen harmlose Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, riecht richtig gasig hier oder ich wollte einen Witz schreiben, mir fehlt die Konzentration. Und auf dieser Ebene bewegen sich tatsächlich sehr viele dieser Kommentare, die unter Videos zu finden sind.
Anders als andere Parteien hätte die AfD schon längst TikTok als Kanal zur Verbreitung ihrer politischen Inhalte entdeckt. Rund 80 Bundestagsabgeordnete der Partei seien auf der Plattform unterwegs, genauso wie die rechtsextreme identitäre Bewegung, warnt die Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank, Deborah Schnabel.
Wir finden, unsere Aufgabe ist es auch, TikTok aktiv mitzugestalten und es eben nicht den Hasspredigern und den Rechten zu überlassen.
Die 6 TikTokerinnen und TikToker arbeiten dafür jetzt mit der Bildungsstätte Anne Frank zusammen. Unterstützt wird das Projekt auch von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Die ersten Videos, zum Beispiel von den TikTokern Valer Kall und Rufit, sind schon online.
Oft denken Leute, Antisemitismus wäre nur ein Problem des Nationalsozialismus. Um zu zeigen, dass das nicht so ist, werde ich heute mal eine kleine Zusammenfassung der Entwicklung des Ganzen machen. Wir fangen an im 11. Jahrhundert. Da war es Juden verboten, sogenannte ehrenhafte, also handwerkliche Berufe auszuführen.
Eine jüdische Weltverschwörung und was ist das genau? Man versucht damit ein antisemitisches Narrativ zu verbreiten, indem man davon spricht, dass die Juden die Welt mittels Kapital, Medien, Politik und Revolution kontrollieren würden.
Okay, den Kanal muss ich erstmal deabonnieren.
Schon in den ersten Stunden wurden unzählige Hasskommentare unter den Videos gepostet. Die meisten werden sofort gelöscht. Aber es gäbe eben auch viele positive Kommentare. Und genau dieses Gegengewicht, den Mut zur Gegenrede, brauche es so dringend, findet Deborah Schnabel.
es geht, glaube ich, gar nicht ohne dieses sogenannte Counter-Speech, ohne dass es sozusagen ein Gegengewicht gibt. Und wir hoffen natürlich auch, dass das ausstrahlt, ne? Also dass es ausstrahlt und ansteckt, gerade auch bei Jugendlichen mitzumachen, gerade auch bei anderen Organisationen, die vielleicht auch noch Hemmungen haben davor.
Allzu oft fürchteten sich Menschen, antisemitischen Äußerungen etwas entgegenzusetzen, aus Angst vor einem Shitstorm aus der rechtsextremen, fremdenfeindlichen Ecke. 300.000 Euro hat die Bildungsstätte Anne Frank in das Projekt gesteckt. Dazu gehören aber auch Workshops und ein E-Book, das die Kampagne begleitet und nicht nur über Antisemitismus im Netz aufklärt, sondern mögliche Gegenstrategien liefert. Im besten Fall erreichen mit der neuen Kampagne die 6 TikTok-Stars möglichst viele derjenigen, die ihnen auf ihren Kanälen folgen. Und das sind immerhin knapp 800.000, meist junge Menschen.
Ein Bericht von Axel Schröder. Und damit kommen wir zum Blick in die Feuilletons heute mit Gregor Sander.
In den Feuilletons vom Mittwoch stellt sich die Frage der Haltung. Julia Wertmann von der Süddeutschen Zeitung macht das ganz konkret. Haben die Jungen schlicht keinen Bock mehr auf Arbeit? Ein neuer Trend hat die SZ-Autorin auf diese Frage gebracht, das Quiet Quitting, was so erklärt wird. Du kündigst nicht deinen Job, aber du gibst die Idee auf, mehr zu tun als nötig. Anders formuliert könnte man es mal fünfe gerade sein lassen nennen oder einfach Dienst nach Vorschrift, um eben noch etwas vom Leben zu haben. Die in vielen Medien veröffentlichten Reaktionen auf den Trend lauten kurz zusammengefasst, so weit kommt's noch. Sofort ist er da, der Vorwurf, die Jugend sei faul. Aber natürlich, so Wertmann, ist es so einfach nun auch wieder nicht, denn mehr als 60% der Beschäftigten unter 30 arbeitet zu prekären Bedingungen. Jede zweite Neueinstellung erfolge befristet zu weitaus niedrigeren Löhnen als in vorherigen Generationen, dafür aber mit höherem Kündigungsrisiko. Wenn die jungen Leute überhaupt angestellt sind und nicht nur als Freelancer gebucht werden oder ein Praktikum absolvieren. Der Traum vom Einfamilienhaus, einem großen Auto oder einem dicken Aktiendepot kommt so für die jüngere Generation eher nicht in Frage und Julia Wertmann entwickelt in der SZ eine gewisse Sympathie für ihre Haltung. Das Konzept des Quiet Quitting hält eine zaghafte Hoffnung auf ein anderes, sinnerfüllteres Arbeiten in der Welt von morgen bereit. Die bürgerliche Mitte wird aber nicht nur durch die lässige Arbeitsmoral der jüngeren Generation bedroht, meint jedenfalls die Neue Zürcher Zeitung. Woke Identitätspolitik bedrohe Freiheit und Demokratie, lautet dort eine Überschrift. Oliver Maxan erklärt die Gegenbewegung der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik Republik 21, die sich am Montag in Berlin getroffen hat, am Beispiel des vorgeworfenen strukturellen Rassismus der Weißen. Daraus hat aus Sicht der Veranstalter ein neues Unternehmertum längst ein Geschäftsmodell gemacht. Denn von der empirieresistenten weißen Erbschuld kann nur durch woke, also für den Verhängniszusammenhang sensible Aktivisten erlöst werden. Ganz beseelt war offensichtlich Thomas Thiel von der Frankfurter Allgemeinzeitung vom Treffen der als R21 abgekürzten Denkfabrik. Seine Überschrift lautet »Bürger erwachet«. Das kann man natürlich etwas sehr martialisch finden, aber vielleicht ist das ja auch schon wieder zu woke gedacht. Thiel jedenfalls ist sicher, die erste Konferenz der Denkfabrik Republik 21 verteidigt die bürgerliche Mitte gegen den woken Extremismus und belegt das mit Sätzen wie diesem. Der Selbstwiderspruch steckt im Herzen der Identitätspolitik, denn den Universalismus, den sie abschaffen möchte, nimmt sie für ihre Forderungen selbst in Anspruch. In der Führungsetage der R21 sitzen mit Christina Schröder und dem Historiker Andreas Röder CDU-Mitglieder, aber auch FDP-Politiker wie Hermann Otto Solms. Gefahren für die bürgerliche Mitte erkennt die Denkfabrik neben der Wokenlinken wohl auch in der extremen Rechten. Allerdings stellt Hans Monat im Berliner Tagesspiegel fest, die Berliner Veranstaltung aber analysierte fast ausschließlich die Gefahr von links, wobei Röder darauf hinwies, dass kommende Zusammenkünfte auch die Rechte in den Blick nehmen wollten, was ja immerhin ein guter Vorsatz ist. Elmar Krekeler hat sich für die Tageszeitung Die Welt mit Julia Koschitz getroffen, die in der neuen Sky-Serie Souls in eine Zeitschleife gerät. Sie wacht immer wieder am 31. Oktober irgendwo in Schweden auf und versucht ihren Mann, einen Piloten, von der Arbeit abzuhalten, weil der sonst abstürzt. Aber am Ende des Gespräches landet auch Julia Koschitz wieder bei der Identität und wird wie folgt zitiert. »Wenn wir«, sagt sie, uns kreativ so einschränken, dass wir letztlich nur uns selbst spielen, uns nicht mehr in eine Verwandlung begeben können, machen wir diesen Beruf obsolet.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.